Liebe Gemeinde, evangelische Unruhe ist unser Thema heute. Evangelische Unruhe. Nun, wenn man die Presse der letzten beiden Wochen verfolgt hat, dann würde man wahrscheinlich eher an katholische Unruhe denken. Es gab ja diesen großen Wirbel um die hohen Baukosten im Limburger Bistum. Das haben Sie mitbekommen. Allerdings lassen sich auch in den evangelischen Landeskirchen natürlich genügend Skandale finden, wenn man nur sucht. Nur, und das ist auch eine Beobachtung, werden die meistens von der Presse etwas großzügiger behandelt, was sicher auch damit zusammenhängt, dass die Mehrheit der Journalisten politisch dem evangelischen Establishment etwas näher steht. Das ist eine rein politische Frage. Wir dürfen nicht vergessen, dass noch während des Wahlkampfes, das sei nur noch mal in Erinnerung gerufen, dass noch während des Wahlkampfes die Präses, also die offizielle Präsidentin der EKD-Synode, das ist das höchste gesetzgebende Gremium der evangelischen Kirche in Deutschland, der Landeskirche, dass die Präses der EKD-Synode zugleich Spitzenkandidatin der Grünen war. Also so viel zur politischen Neutralität der evangelischen Landeskirchen. Und erst 4 Tage nach der Bundestagswahl, nämlich am 26. September, ist Katrin Göring-Eckardt dann von ihrem kirchlichen Amt zurückgetreten. Viel zu spät. Sie hätte erst gar nicht in dieses Amt gewählt werden dürfen. Aber egal. Ob nun katholische Unruhe oder evangelische Unruhe, jede Institution wünscht sich Ruhe und möglichst keine aufregenden Schlagzeilen. Wenn wir heute in unserer Predigt von evangelischer Unruhe sprechen, dann meinen wir damit keine Institution, sondern meinen wir mit evangelischer Unruhe die Unruhe, die durch das Evangelium ausgelöst wird. Das meinen wir. Keine Institution, sondern die Unruhe, die das Evangelium aufwühlt. Und davon finden wir in unserem Predigttext heute Morgen viel. Wir hatten ja bei der letzten Predigt über den Römerbrief schon gesagt, dass Paulus uns hier tief in sein Herz blicken lässt. Gerade ab Vers 10 so. Und in diesem Herzen finden wir eben neben anderen auch diese tiefe evangelische Unruhe. Dieses im guten Sinne Getriebensein vom Evangelium. Wenn Sie in dem Text, der Ihnen vorliegt, nur mal hineinschauen, Vers 14, wo Paulus sagt, ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Und dann gleich im nächsten Vers, ich bin bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Da kann man auch übersetzen, ich bin bereit, ich bin willens. Und dann nächster Vers wieder, denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht. Das ist evangelische Unruhe. Und schon letztes Mal waren wir ja drauf gestoßen, wie emotional der Apostel in diesen Versen wird. Paulus schreibt diese Verse hier nicht wie ein abgeklärter Funktionär der christlichen Sache oder der christlichen Behörde, sondern Paulus schreibt das, hatten wir gesehen, als ein Überzeugungstäter, der da sein ganzes Herzblut hineinlegt und das ist bis in die Sprache zu hören und nachzuvollziehen. Paulus hat gesagt, er dürstet gerade dazu und danach die Christen in Rom zu besuchen. Er dürstet danach. Obwohl er die persönlich noch gar nicht kennt, dürstet er danach, die zu sehen. So haben wir das doch gefunden in Vers 10. Den haben Sie jetzt nicht mehr mit auf Ihrem Zettel, aber ab Vers 11 ist der Text dann abgedruckt, sagt er, dass ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Das haben wir uns genau angeschaut. Und in Vers 11, mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe zu geben. Vers 13. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich bin ja nur leider verhindert worden. Also, ihn dürstet danach, weil er für sich selbst, für sein eigenes Glaubensleben, für seinen eigenen Dienst, für seinen eigenen Mut, Unterstützung von den Glaubensgeschwistern erhofft. Das hat er in Vers 12 ja geschrieben. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens, dass wir zusammen beten, dass wir uns gegenseitig erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat, dass wir uns gegenseitig stärken und ermutigen. Ja, für sich selbst erhofft er Ermutigung von diesem Besuch in Rom. Aber er will auch dahin zu ihnen, weil er den Geschwistern dienen will. Das sagt er in Vers 11. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas, ganz bescheiden formuliert, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Er will die Geschwister stärken. Er will ihren Glauben unterstützen. Er will ihnen Mut machen. Er will sie froh machen. Das war seine Haltung gegenüber den Glaubensgeschwistern, die wir vor 14 Tagen ausführlicher untersucht haben. Er ist dankbar für sie, er dürstet nach ihnen, er erwartet demütig auch von ihnen, dass sie ihm helfen und ihn stärken, obwohl er der Apostel ist, und er ist dienstbereit für sie. Er will sie stärken, wie hier steht. Und das sollte, liebe Geschwister, auch immer das Ziel sein, mit dem wir einander begegnen, wenn wir hier zusammenkommen. Dass wir uns gegenseitig stärken. Dass wir uns gewissermaßen darin zu übertreffen versuchen, wie wir dem anderen Gutes tun können. Wie wir uns ermutigen können, wie wir uns trösten können. Wie wir uns in einer Weise beschenken können, dass wir dann alle mit strahlenden Gesichtern möglichst, wenn Gott das schenkt. Und manchmal schenkt Gott das ja auch. Diesen Sonntag dann hinter uns lassen und neuen Mut für die neue Woche haben. Die Römer brauchten Stärkung. Ich denke, das ist eine gute Frage an jeden von uns. Mit welcher Haltung komme ich hier am Sonntagmorgen her? Komme ich hierher einerseits mit dem Wunsch, gestärkt zu werden? Das ist ein legitimer Wunsch, ein berechtigter Wunsch. Durch Gott, durch Gottes Wort, durch die Geschwister. Aber Paulus macht deutlich, das ist das eine. Und das andere ist, wir sollen auch hierher kommen, um einander zu stärken. Und ich denke, das ist eine Testfrage, die jeder von uns sich am Sonntagabend, wenn er auf den Gottesdienst zurückblickt, immer mal wieder stellen kann. Wen konnte ich heute stärken? Das wäre eine gute Testfrage. Wen durfte ich heute stärken? Das will Paulus uns hier ans Herz legen. Das ist auch sein Anliegen. Und die Frage ist, wie? Wie will er die Römer stärken? Er sagt, ich will euch etwas mitteilen an geistlichen Gnadengaben. Was ist damit gemeint? Da gibt es diverse unterschiedliche Theorien. Die einen sagen, er will ihnen die Gabe des Heiligen Geistes vermitteln. Aber das kann nicht sein, denn die Empfänger dieses Römerbriefes sind ja schon Christen. Die haben ja schon den Heiligen Geist. Den muss Paulus nicht den Heiligen Geist bringen. Dann haben andere gesagt, naja, er will ihnen vielleicht durch Handauflegung spezielle Geistesgaben übermitteln. Aber das kann auch nicht sein, denn die Geistesgaben gibt der Heilige Geist selbst. Dazu muss er nicht erst einen Apostel irgendwo hinschicken. Und außerdem dienen Geistesgaben nicht in erster Linie der Stärkung dessen, der sie bekommt oder der sie trägt, sondern sie dienen dem Bau der Gemeinde. Also kann Paulus auch hier nicht meinen, ich will euch besonders stärken, euch Einzelne, dadurch, dass ich euch besondere Gnadengaben hier übermittle. Nein, er muss etwas anderes meinen. Wodurch geschieht Stärkung? Stärkung? Wie wirkt der Heilige Geist das? Paulus hat es in Apostelgeschichte 20 den Ephesern gesagt. Da sagt er, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch zu stärken. Gott stärkt durch sein Wort. Gott stärkt durch seine Wahrheit. Und das hat ja unser Herr Jesus selbst gesagt. Und als er betete im hochpriesterlichen Gebet, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Er hätte auch beten können, stärke sie in der Wahrheit. Mach sie geistlich stark durch dein Wort. Und das will Paulus hier. Er sagt, ich will euch stärken. Und diese Stärkung ist ein Prozess. Diese Stärkung braucht Zeit. Dass wir immer tiefer in das Wort Gottes hineingeführt werden. Dass es unseren Glauben stärkt, unseren Mut stärkt, unsere Heiligung stärkt, unseren Gehorsam stärkt. Unsere Hingabe zu den Brüdern stärkt. Und das will Paulus. Er will durch das Wort an ihnen wirken und ihnen Gottes Gnade bringen durch das Wort. Das ist hier gemeint. Und deshalb, das ist ein Prozess. Und gestärkt durch das Wort können dann auch all die anderen Schritte gegangen werden, mit denen wir einander stärken. Paulus schreibt das sehr programmatisch in 2. Timotheus 3. Da sagt er nämlich zunächst, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wir hätten das auch zusammenfassen können, sagen können, einfach nütze zur Stärkung. Und dann, wie geht's weiter? Damit der Mensch Gottes vollkommen ausgerüstet ist zu jedem guten Werk. Das heißt, wir sollen gestärkt werden durch das Wort, damit wir dann ausgerüstet sind, dazu weitere viele gute Werke aneinander zu tun. Und so meint Paulus das hier. Ich will euch Gnadengabe schenken. Ich will euch stärken. Ich will euch durch das Wort Gottes gründen. Das Wort Gottes verwandelt unsere Herzen. Das Wort Gottes macht uns sensibel für das, was die Glaubensgeschwister brauchen. Das Wort Gottes macht uns gehorsam und bereit, dem Herrn zu folgen in allem, was er von uns will. Und dann, wenn wir so durch das Wort Gottes gestärkt werden, wenn wir so durch das Wort Gottes geprägt werden, in unserem Denken, in unseren Entscheidungen, in unserem Empfinden, dann sind wir, sagt Paulus, bestens ausgerüstet, vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Dann können wir auch einander beraten, dann können wir einander trösten, dann können wir einander besuchen, dann können wir einander ermutigen, dann können wir einander praktisch beistehen, dann können wir uns füreinander Zeit nehmen, dann können wir einander zuhören, dann können wir miteinander beten. Aber alles folgt daraus, dass der Herr uns durch seinen Heiligen Geist mit seiner Gnade stärkt am Herzen, und das geschieht mittels seines Wortes. Gnadengabe will ich euch mitteilen, sagt Paulus. Ich will euch mit Gottes Wort stärken, und dadurch wirkt Gottes Gnade und verändert euch und prägt euch immer mehr in das Bild, das der Herr Jesus in euch hineinlegen will. Macht euch Jesus immer ähnlicher. So ist das gemeint. Mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Vers 11. Paulus hat das tiefe Bedürfnis, seine Glaubensgeschwister zu stärken. Hast du das auch? Und da kann keiner von uns sich entziehen und keiner von uns kann sagen, ich bin dazu noch zu jung oder zu schwach oder zu unerfahren. Auch der jüngste, unerfahrenste Christ kann etwas beitragen zur Stärkung des ältesten, erfahrensten Christen. Das ist so schön. Auch der jüngste, unerfahrenste Christ kann etwas beitragen zur Stärkung des ältesten und erfahrensten Christen. So, und dann geht es los mit der evangelischen Unruhe. Dann geht der Blick des Paulus schon weiter über die römische Gemeinde hinaus, weiter über die Christen hinaus. Ab Vers 14, ihr Lieben, ab Vers 14, da spüren wir immer deutlicher diese evangelische Unruhe, die über die Gemeinde hinausgeht, die über den schönen, vertrauten Kreis der Christen hinausgeht. Da wird das so deutlich. Ab Vers 14, wo Paulus sagt, ich bin ein Schuldner, sowohl der Griechen als auch der Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unweisen. Das heißt im Grunde genommen, ich bin ein Schuldner der ganzen Menschheit. Eigentlich beginnt das schon in Vers 13, wo er sagt, ich will zu euch kommen, um Frucht unter euch zu wirken, wie auch unter den übrigen Heiden. Was ist denn diese Frucht? Diese Frucht ist einmal das geistliche Wachstum der Christen. Aber diese Frucht ist auch, neue Menschen zu gewinnen, neue Frucht zu pflücken, neue Menschen zum Glauben an den Herrn zu rufen. Ich möchte so gerne euch mithelfen, in Rom Menschen für Jesus zu gewinnen, Menschen zu evangelisieren. Das wäre so schön. Das ist mein Ziel. Und darum will ich zu euch kommen. Und dann wird Paulus eben noch deutlicher in Vers 14. Ich bin ein Schuldner der ganzen Menschheit. Und dann zeigt uns Paulus in diesen wenigen Sätzen, wodurch solche heilsame evangelische Unruhe entsteht. Und das werden wir jetzt sehen. In diesen wenigen Sätzen, wie entsteht diese heilsame evangelische Unruhe? Auch hier unter uns und auch hier in unserem Umfeld. Zwei Faktoren, zeigt Paulus. Und so viel darf ich schon vorwegschicken. Wir werden heute nur bis Vers 16 einschließlich kommen. Also wir brauchen für Vers 17 dann noch die nächste Predigt. Heute schauen wir, wie bis Vers 16 diese evangelische Unruhe entsteht. Zwei Faktoren zeigt uns Paulus. Und das erste ist die Bringschuld der Boten. Wie entsteht evangelische Unruhe? Wenn Sie mitschreiben, erstens die Bringschuld der Boten. Ab Vers 14 spüren wir immer deutlicher diese evangelische Unruhe. Wer sind die Griechen? Die Griechen, die hatten Bildung. Die Griechen, die gehörten zum kulturellen Erbe des Abendlandes. Die trugen die Nase auch immer etwas höher. Griechisch war damals Weltsprache. Viele Römer würden sich hier bei dieser Klassifizierung auch eher unter den Griechen einordnen und würden sagen, ja, wir zählen zu den Griechen, wir haben die Bildung, wir sprechen die griechische Sprache, wir kennen die griechischen Philosophen, wir kennen die griechische Wissenschaft, so. Und Paulus sagt, denen bin ich das Evangelium schuldig. Aber genauso den Barbaren. Dieser Name war entstanden für Leute, die kein Griechisch konnten. Bar. So Brabbel, 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 würden wir wahrscheinlich sagen. Das besagte der Name der Barbaren. Die konnten kein Griechisch, die hatten keine Ahnung von deren Kultur, wenigstens weitestgehend keine Ahnung. Und viele Griechen sahen auf die Barbaren herab. Und Paulus sagt, egal, ob Griechen oder Barbaren, allen bin ich ein Schuldner. Das Evangelium kennt keine Schranken. Und dann fährt er ja fort und sagt den Weisen wie den Unweisen. Das kann heißen, den Gebildeten wie den Ungebildeten. Das kann aber auch ironisch gemeint sein, den Eingebildeten genauso wie den Bescheidenen. Ja, den Weisen, die sich für so weise halten, und den Unweisen, die wie der kluge Sokrates wissen, dass sie eigentlich gar nichts wissen und darum so schlau sind. Also, ich komme mit dem Evangelium für alle. Und das heißt, auch an alle wendet sich der Römerbrief. Der Römerbrief ist nicht so eine elitäre theologische Denkschrift für einen kleinen Zirkel von besonders Eingeweihten. Und deswegen, ihr Lieben, tun wir alle gut dran, dass wir den alle studieren, dass wir den alle ernst nehmen, dass wir alle verstehen, welche Gedanken Gott uns dort lehren will, weil das nicht einfach nur Gedanken sind, sondern unser Herz verändern will. Also den Weisen bin ich ein Schuldner, wie den Unweisen, den Griechen genauso wie den Barbaren. Das ist die Bringschuld der Boten. Denen allen gegenüber habe ich eine Bringschuld, denen allen schulde ich das Evangelium. Das sehen wir bei Paulus nicht nur hier, sondern an ganz vielen Stellen. Sie wissen ja, es gibt zwei Arten von Schulden. Die eine Art von Schulden, das heißt, wir leihen uns was von jemandem und müssen dem das dann zurückgeben. Das ist so die profane Art von Schulden. Es gibt aber auch eine andere Art von Schuld, und von der spricht Paulus hier. A hat uns etwas anvertraut, damit wir es B geben. Und darum sind wir ein Schuldner. Wir haben eine Bringschuld. Wir müssen das, was A uns gegeben hat, an B weitergeben. Wir sind Treuhänder. Und so ist es bei Paulus, diese zweite Form des Schuldnertums. Er ist ein Treuhänder. Er hat von A, nämlich von Gott, etwas anvertraut, was er B, nämlich den Griechen und Barbaren, den Weisen und den Unweisen, weitergeben muss. Er ist ein Schuldner. Nicht, weil sie ihm etwas gegeben hätten, sondern weil Gott ihm etwas für sie gegeben hat. Darum ist er ihr Schuldner. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, sind auch wir Schuldner. Paulus verstand sich als Haushalter. Als Haushalter Schuldner, dem das kostbare Evangelium anvertraut wurde. Und deswegen konnte er das so eindrücklich formulieren. Und ich lese uns das mal vor, weil das auch unsere Haltung sein soll nach dem Willen Jesu. In 1. Korinther 4, da sagt Paulus, dafür halte uns jeder Mann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Also Schuldner, bringe Schuld. Er hat uns seine Wahrheit anvertraut. Wir sind Haushalter über Gottes Geheimnisse. Und dann fügt Paulus hinzu, nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern als was? Als dass sie für treu befunden werden, genau. Und das ist es, was der Herr von uns will. Das ist die Bringschuld der Boten. Wir sind Haushalter über Gottes Geheimnisse und der Herr erwartet von uns, dass wir treu sind. Und an vielen Stellen sagt Paulus, eine davon will ich nur noch vorlesen, in 1. Thessalonicher 2. Es ist ja immer am besten zu verstehen, wie die Bibel sich selbst erklärt. 1. Thessalonicher 2, Vers 4. Da wird nochmal diese Ehre deutlich, die Gott uns mit diesem Schuldnertum zukommen lässt. Da sagt Paulus, weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen. Gott hat uns für wert geachtet, uns das Evangelium anzuvertrauen. Wenn sie zu Jesus gehören, dann hat Gott sie für wert geachtet, ihnen das Evangelium anzuvertrauen. Paulus fährt fort, darum reden wir, weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen. 1. Thessalonicher 2, Vers 4. Und dann fährt er fort, nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also wir sind Schuldner, das ist die Bringschuld der Boten. Und hier liegt der Schlüssel für alle evangelische Unruhe. Unsere Bringschuld ist unbegrenzt. Griechen und Barbaren, Weise und Unweise, Deutsche und Ausländer, Gebildete und weniger Gebildete, alle, Alte und Junge. Und Gott schickt uns sowohl zu den Barbaren als auch zu den Griechen. Das ist doch interessant. Das heißt, es ist beides ausgeschlossen. Es ist ausgeschlossen, so ein elitärer Dünkel gegenüber den Barbaren, nach dem Motto, die sind viel zu ungebildet, die verstehen das sowieso nicht, für die ist der Römerbrief sowieso viel zu hoch. Dieser elitäre Dünkel gegenüber den Barbaren ist ausgeschlossen. Und es ist auch ausgeschlossen, ein gleichmacherischer Klassenkampf gegenüber den Griechen. Nach dem Motto, die sind ja so hoch und so gebildet, die interessieren sich dafür gar nicht. Es ist beides ausgeschlossen. Es ist der Dünkel ausgeschlossen und der Klassenkampf. Das Evangelium richtet sich an alle. Ich bin allen dieses schuldig. Ich bin ein Schuldner für alle. Das Evangelium brauchen alle in gleicher Weise. Ihr lieben Geschwister, lasst euch das doch ganz fest ins Herz einprägen, wie Paulus das nochmal festgeklopft hat in Galater 3, Vers 28, in diesem berühmten Vers, wo er sagt, hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Er hätte auch sagen können, hier ist nicht Barbare noch Grieche. Denn hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das heißt, vor dem Evangelium seid ihr alle gleich. Vor dem Evangelium braucht ihr alle die gleiche Vergebung und die gleiche Rettung durch Jesus. Und darum haben wir diese Bringschuld gegenüber allen Menschen. Und liebe Geschwister, wenn eine Gemeinde das verinnerlicht, wenn dies, was Paulus uns hier sagt, wenn das unsere Herzen prägt, dann entwickelt sich diese heilsame evangelistische Unruhe in unserer Gemeinde, weil es uns nach vorne drängt, weil es uns über unsere Grenzen hinaus drängt, weil es uns zu denen drängt, die draußen stehen, weil es uns zu den Barbaren drängt und zu den Griechen, weil es uns an die Uni drängt, so wie die jungen Leute, wie die Studenten das in der kommenden Woche machen wollen, und weil es uns auch in die hintersten Gassen und Gossen drängt. Das wollten wir beides im Blick haben. Pfarrer Helmut Lamparter hat diese Unruhe mal so wunderschön ausgedrückt. Er hat gesagt, was sind wir als Christen? Wir sind nicht die Nachtwächter des christlichen Abendlandes, sondern die Vorboten des kommenden Gottesreiches. Das ist gut gesagt. Wir sind nicht die Nachtwächter des christlichen Abendlandes, sondern wir sind die Vorboten des kommenden Gottesreiches. Das heißt, wir verwalten nicht irgendeine sterbende abendländische Tradition. Wir verwalten nicht irgendwie ein religiöses Erbe, das so langsam ausblutet und wir retten noch sozusagen die letzten Pfründe davon. Sondern, nein, wir sind die Nachtwächter des Abendlands. Wir sind die Vorboten des kommenden Gottesreiches. Wie das Johannes der Täufer auch war. Wir wollen den Menschen zurufen, bereitet euch darauf vor, eurem Gott zu begegnen. Das ist unsere Aufgabe. Bereitet euch darauf vor, eurem Gott zu begegnen, denn er kommt und er wird euch fragen nach eurem Leben und er wird euch fragen nach eurem Glauben und er wird euch fragen nach eurer Antwort auf seine Liebe. Und einer, der das so vorgelebt hat, der dafür ein Beispiel war, war Friedrich von Bodelschwingh. Sowohl der Ältere als auch sein Sohn. Und Friedrich von Bodelschwingh, der Ältere, beide haben ja entscheidend am Aufbau von Bethel mitgearbeitet. Und dieser Friedrich von Bodelschwingh hatte auch ein brennendes Herz für die Mission. Er hatte diese evangelische Unruhe, es drängte ihn. Und darum arbeitete er mit dem Vorstand der Deutsch-Ostafrikanischen Missionsgesellschaft. Und 1906 wurde sogar der Sitz der Deutsch-Ostafrikanischen Missionsgesellschaft von Berlin nach Bethel verlegt, weil das der Hauptarbeitssitz von Bodelschwingh war. So sehr hat er sich da reingehängt. Und dann hat Bodelschwingh eines Tages über die Aufgabe der Mission diesen Satz gesagt. Und das macht die ganze evangelische Unruhe deutlich, die diesen Mann geprägt hat. Und das zeigt, wie er diese Bringschuld der Boten verinnerlicht hatte. Hören Sie, was er sagt. Er sagt, ein jeder Tag, wo wir die Heiden auf das Evangelium warten lassen, ist eine Verlängerung ihrer Qualen, wenn sie es auch nicht sagen und nicht wissen. Und das gilt nicht nur für die Heiden in Ostafrika, sondern das gilt auch für die Heiden in Hannover und in Nienburg und in Brandenburg und wo auch immer. An jeder Tag, wo wir die Heiden auf das Evangelium warten lassen, ist eine Verlängerung ihrer Qualen, wenn sie es auch nicht sagen und nicht wissen. Und dann kommt dieser berühmte Satz, den er hinzufügt, nicht so langsam, sie sterben sonst darüber. Nicht so langsam. Ja, sonst sagen wir immer langsam, langsam. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Und Bodelschwingh sagt genau das Gegenteil. Evangelische Unruhe muss her. Nicht so langsam, Brüder. Nicht so langsam. Sie sterben sonst darüber. Wir haben nicht viel Zeit. Wir können sich einfach zurücklehnen und uns ausruhen und sagen, ja, wir wollen mal nicht so viel Hektik machen. Wir wollen mal unsere Schrebergärten etwas beschaulicher genießen. Bei Paulus finden wir diese evangelische Unruhe und wir finden sie nicht nur hier im Römerbrief, sondern wir finden sie in seinem gesamten Dienst. Vielleicht haben einige von Ihnen diesen Vers im Ohr, den Paulus in seinem Artikel über sein Evangelisationsverständnis schreibt, in 1. Korinther 9. Und da sagt er in Vers 16, 1. Korinther 9, Vers 16, dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Ich muss es tun, sagt er. Das ist evangelische Unruhe, 1. Korinther 9, Vers 16. Und dann Philipper 3, ab Vers 13, wo er sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und wissen Sie, welches Wort dann kommt? Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung. Ich jage, sagt Paulus. Nicht ich schleiche oder ich schlendere im gemächlichen Schritttempo. Ich jage, ich renne, ich brenne für den Herrn. Evangelische Unruhe. Und genau dieses Drängen, das pulsiert auch hier in diesen Versen des Römerbriefs. Genau dieses Drängen, das pulsiert in unseren Versen. Ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Und umso mehr verwundert es dann auf den ersten Blick, wenn Paulus in Vers 16 extra betonen muss, dass er sich nicht schämt. Und wir sagen, ja, das ist doch klar, Paulus, dass du dich nicht für das Evangelium schämst. Warum musst du das hier extra sagen? Sind Sie schon mal darüber gestolpert, dass Paulus da sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht? Wenn Paulus das extra betont, signalisiert er damit gleichzeitig, dass es manchmal doch Gründe gibt, dass er sich schämen könnte. Dass er manchmal doch vielleicht davon angefochten ist, sich zu schämen, Menschenfurcht zu haben. Dass er nicht völlig frei davon ist, innerlich ein bisschen angespannt zu werden, wenn eine Möglichkeit sich ergibt, das Evangelium zu bezeugen. Das ist so, als wenn ein Kind betont, nein, ich weine nicht, ich weine nicht. Dann ist klar, das ist irgendwie in der Versuchung zu weinen. Ich bemühe mich, obwohl mir eigentlich danach zumute ist. Und genau sagt Paulus hier, ich schäme mich nicht. Und wissen Sie, das war bei Paulus nicht verwunderlich, nicht Angst kann man es nicht nennen, aber dieses Bedrängtsein manchmal. Denn er hatte ja als Reaktion auf die Verkündigung des Evangeliums vieles erlebt, was einen schon einschüchtern konnte, zu dem Zeitpunkt schon. Also wenn wir sagen, dass er den Römerbrief so 57, 58 nach Christus schreibt, da hat er schon viel erlebt als Reaktion auf die Verkündigung des Evangeliums. Er hat viele Prügel bezogen, das können Sie in 2. Korinther 11 gut nachlesen. In Philippi hatten sie ihn in den Kerker gesteckt. In Thessaloniki hatten sie ihn gegeißelt. In Athen hatten sie ihn verspottet. In Korinth hatten sie ihn verächtlich gemacht. In Lystra, da hatten sie ihn gesteinigt und vor den Stadttoren halbtot liegen gelassen, bis er sich dann wieder aufgerappelt hat und seine Freunde ihm geholfen haben. In Damaskus, da mussten die Freunde ihn nachts aus der Stadt schmuggeln, damit er nicht am nächsten Morgen umgebracht wurde. Und in Jerusalem, da haben sie ihn als Gotteslästerer und Gesetzesbekämpfer beschimpft. Der wusste, dass es genügend Gründe geben könnte, sich zu schämen für das Evangelium. Und liebe Geschwister, ich musste denken, es ist sehr tröstlich für mich und wahrscheinlich auch für viele von Ihnen, dass offensichtlich sogar bei Paulus diese beiden Seelen in einer Brust wohnten. Auf der einen Seite diese evangelische Unruhe, dieser innere Drang zur Ausbreitung des Evangeliums. Und das ist ein gutes Zeichen, es ist ein gutes Zeugnis, wenn man von einem sagt, der will am liebsten die ganze Welt missionieren. Das heißt nicht, dass es ein Fanatiker ist, sondern das heißt, dass er Jesus lieb hat. Dieser innere Drang, die ganze Welt zu missionieren. Und zugleich diese Scheu, diese innere Versuchung, sich des Evangeliums zu schämen. Dieses, ich bin ein Schuldner aller, Vers 14. Ich will gerne kommen, Vers 15. Und ich schäme mich auch des Evangeliums nicht, Vers 16. Zwei Seelen wohnen da auch in des Paulus Brust, dieser innere Drang und diese innere Versuchung, sich des Evangeliums zu schämen. Das sollte uns trösten, dass es auch dem großen Apostel so gegangen ist. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie überwindet Paulus das? Wie überwindet es, dass er zugleich zitternd und beherzt dann sagen kann, ich schäme mich des Evangeliums nicht? Wie findet Paulus trotzdem den Mut? Woher bekommt der Bote die Kraft, seine Bringschuld einzulösen? Wie gelingt es, dass die evangelische Unruhe weiter wächst, weiter wühlt, sich weiter entfaltet und nicht abflaut, dass die evangelische Ruhe nicht zum evangelischen Begräbnis und zum evangelischen Stillstand wird? Und die Antwort gibt uns Paulus in den Versen 16 bis 17. Und wir werden jetzt heute noch Vers 16 uns angucken und in der nächsten Römerpredigt dann den Zusammenhang von Vers 16 und Vers 17. Da haut Paulus ein kraftvolles Denn heraus. Warum er sich nicht schämt, eine Begründung. Er sagt, denn, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn Es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Denn es ist Gottes Kraft. Und damit haben wir den zweiten Faktor, der die evangelische Unruhe macht, und das ist die Brillanz der Botschaft. Das erste war die Bringschuld der Boten, und das zweite, was die evangelische Unruhe verursacht, ist die Brillanz der Botschaft. Und das müssen wir genau verstehen, was mit Brillanz gemeint ist, was dem Paulus diesen Mut, was dem Paulus diese Überwindung auch seines Schämens und seiner Sorge gibt. Brillanz ist ja ein Qualitätsmerkmal. Also bei Farbe ist Brillanz ein Maß für die Reinheit. Bei Edelsteinen ist Brillanz ein Maß für das Licht, das sie reflektieren, also für die Strahlkraft, wenn man so will. In der Akustik ist Brillanz ein Maß für die Klarheit der Töne. Und worin besteht nun die Brillanz unserer Botschaft? Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft. Die Brillanz unserer Botschaft steckt in ihrer Kraft. Das hat nichts zu tun mit äußerer Schönheit. Die Brillanz unserer Botschaft liegt nicht im rhetorischen Geschick der Boten, also weil Paulus das so toll entfalten kann. Darauf kommt es nicht an. Paulus hat sich schon rhetorisch sehr bemüht. Also wenn wir seine Reden und seine Predigten nachlesen, dann sehen wir, dass er ein brillanter Rhetoriker war auch. Und er hat das nicht gemacht, um sich groß zu tun vor den Leuten, sondern weil er versucht hat, ihnen das so gut und so klar und so ausdrucksstark wie möglich zu erläutern, die Wahrheit Gottes. Und er hat gesagt, wenn Gottes Wahrheit alles ist, dann muss ich alles geben, um es so gut wie möglich zu erklären. Aber das ist nicht die Brillanz der Botschaft. Daran hängt es nicht. Davon hängt es wahrlich nicht ab. Das hat Paulus auch immer wieder deutlich gemacht. Ich will nur erinnern, etwa an 1. Korinther 17. Das ist ein Vers, der einem dabei immer einfällt, wo Paulus sagt, Christus hat mich gesandt, das Evangelium zu predigen, nicht mit klugen Worten. Das heißt, nicht mit einem intellektuellen Feuerwerk, das die Leute nur beeindruckt. Darauf kommt es nicht an. Ich will es klug sagen, ich will es gut sagen, ich will es gründlich erläutern, ich will sauber argumentieren. Aber ich will nicht brillieren, sagt Paulus, durch meine Form. Und genauso sagt das in 1. Korinther 2, Vers 1, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, da kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit. Da bin ich hier nicht als der Superwissenschaftler vor euch aufgetreten. Ich habe nicht mich mit meiner Kenntnis von philosophischen Zusammenhängen und Fremdwörtern hervorgetan, aber ich habe versucht, euch saubere Arbeit abzuliefern. Es kommt mir auf den Inhalt an. Also die Brillanz der Botschaft liegt nicht in der Brillanz der Rhetorik des Botens. Und nochmal sagt Paulus das in 1. Korinther 4, Vers 20. Da vergleicht er sich mit den Worten der Aufgeblasenen und sagt dagegen, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Also es kommt nicht auf die Schönheit unserer Rhetorik an, sondern auf die Kraft unseres Inhaltes. Darum geht's. Und darin liegt auch die Brillanz unserer Botschaft. Sie liegt in ihrer, und das ist ganz wichtig, in ihrer Kraft. Und das ist jetzt so, so wichtig, dass Sie das wirklich mit nach Hause nehmen. Das Evangelium, die gute Nachricht, dass Jesus für unsere Schuld gekreuzigt wurde, dass er die Strafe getragen hat, die sonst Sie und mich hätte treffen und uns in die Hölle werfen müssen. Dass er uns frei gemacht hat von der Verlorenheit und von dem Zorn Gottes und von der Verdammnis. Dieses Evangelium, das informiert uns nicht über Gottes Kraft, sondern es ist Gottes Kraft. Das muss man ganz deutlich unterscheiden. Hier steht, Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Und im Griechischen heißt das Dynamis Theou, das Dynamit Gottes. Dynamis Theou Estin, Gottes Kraft ist es. Ich bin manchmal schwach. Ich stehe manchmal in der Gefahr, mich zu schämen. Ich habe manchmal Probleme mit der Menschenfurcht, sagt Paulus. Aber das Evangelium ist Gottes Kraft. Und darin liegt die Brillanz unserer Botschaft, weil das Evangelium in sich so stark ist. Und darum überwindet es auch immer wieder meine Menschenfurcht. Und darum überwindet es auch immer wieder die hohen Barrieren des Widerstandes in Herzen. Darum setzt sich dieses Evangelium durch in harten Menschenherzen, in härtesten Menschenherzen. Wie kommt es denn, dass ein türkischer Moslem, der sein Lebenszeugnis auch bei uns in der Bibelstunde schon einmal gegeben hat, Jesus als seinen Herrn findet? Wie geht das denn? Weil das Evangelium stark ist. Wie kommt es denn, dass der Schwerstverbrecher Tokichi Ichii im Sicherheitsgefängnis Christ wurde, nachdem ihm zwei Missionarinnen ein neues Testament gegeben hatten und er darin den Bericht über das Kreuz Christi fand? Weil das Evangelium stark ist. Woran liegt es denn, dass der katholische Mönch Martin Luther beim Studium dieser Verse, unserer Verse hier, beim Studium unserer Verse, und wir werden das nächstes Mal, wenn wir über Vers 17 reden, in 14 Tagen, noch deutlicher sehen, da werden wir Luthers Bekehrungszeugnis uns anschauen. Wie kommt es denn, dass der katholische Mönch beim Studium dieser Verse erlebt, wie die Ketten, die sein Gewissen eingeschnürt hatten, plötzlich aufgesprengt werden? Warum geht das denn? Warum passiert das denn? Weil das Evangelium so stark ist. Warum hat denn Gott mein stolzes Herz und dein stolzes Herz dazu gebracht, dass wir uns vor Jesus gebeugt haben, dass wir zugegeben haben, Herr, ich brauche deine Vergebung, ich bin verloren ohne dich, weil das Evangelium so stark ist. Das ist die Brillanz unserer Botschaft. Was Paulus hier beschreibt, ist die Eigendynamik des Evangeliums und nichts anderes. Und Eigendynamik, das bedeutet, das ist die Kraft, die Dynamik, die eine Sache aus sich selbst heraus hat. Das ist Eigendynamik. Also in sich selbst trägt eine Sache diese Kraft. Das ist Eigendynamik. Und wenn diese Sache dann erstmal ins Rollen kommt, dann ist sie kaum noch zu stoppen. Das ist Eigendynamik. Und so ist es mit der Wahrheit, die uns im Evangelium transportiert wird. Es hat eine starke, starke Eigendynamik. Es ist Dynamis TU, es ist Dynamit aus dem Himmel. Es ist Gottes Kraft. Und Paulus sagt, wenn du wissen willst, warum ich so getrost bin, wenn du wissen willst, warum ich so gelassen bin, trotz meiner Menschenfurcht, wenn du wissen willst, warum ich immer wieder losmarschiere und das Evangelium weitersage, wenn du wissen willst, warum ich den Mut nicht verliere, trotz vieler Widerstände, wenn du wissen willst, warum ich so getröstet bin, trotz meiner ganzen inneren Widrigkeiten, dann hast du hier die Antwort, dann ist hier der Grund. Das ist die Eigendynamik des Evangeliums. Es ist stark, es ist Gottes Kraft. Und deshalb, sagt Paulus, muss ich mir um das Evangelium selbst gar keine Sorgen machen. Warum denn auch? Das Evangelium ist stark genug, sich selbst durchzusetzen. Es hängt nicht an uns kleinen Menschen. Obwohl Gott uns einbeziehen will mit der Bringeschuld der Boten, aber das Evangelium hängt nicht an uns. Natürlich wurde das Evangelium zu Paulus Zeiten genauso angegriffen wie heute. Das war doch kein bisschen anders damals. Das hatte er doch zum Beispiel in Korinth erlebt, wo er geschrieben hat an die Korinther, diesen Vers kennen viele von ihnen auswendig, 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 18, wo Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Dynamis TU, so viel Griechisch können sie inzwischen auch. Uns ist es Gottes Kraft, Dynamis TU. Ja, und im Vers 23 macht er das noch deutlicher. Er sagt, für die Juden, es ist ein Skandal, das Evangelium. Die lehnen es ab, das Wort vom Kreuz, das Jesus redet. Die sagen, es verdirbt die Moral. Wenn man behauptet, dass Menschen zu Gott kommen ohne eigene Leistung, es verdirbt die Moral. Er sagt, für die Griechen ist es Torheit, da ist es philosophisch minderwertig. Da passt es nicht in die Konzepte. Für die schönen Geister, da ist es eine Beleidigung des Humanismus. Eine Beleidigung dieses Glaubens, dass der Mensch in sich ja eigentlich edel und hilfreich und gut ist. Und dass wenn man den Menschen nur gut genug erzieht, dass er dann aus sich heraus das Richtige und das Gute tun kann. Es ist ein Skandal. Es ist eine Torheit. Es beleidigt den Humanismus. Aber für uns, die wir daran glauben, für uns, denen Jesus das Herz aufgetan hat, ist es Gottes Kraft. Und deswegen müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Und deswegen geschieht es bis heute, dieses Wunder, dass Juden und Griechen und Schöngeister vom Evangelium überwunden werden. Dieses Wunder geschieht bis heute. Denn die Eigendynamik des Evangeliums ist stark genug. Die Brillanz der Botschaft ist stark genug, sich immer wieder durchzusetzen. Was Spurgeon über die Bibel im Allgemeinen sagt, das gilt genauso für das Evangelium im Besonderen. Das ist ein wunderbares Zitat. Also, was Spurgeon hier über die Bibel im Allgemeinen sagt, das gilt erst recht für das Evangelium im Besonderen. Hören Sie, was er gesagt hat. Mach die Tür auf und lass den Löwen einfach raus. Er wird schon auf sich selbst aufpassen. Genau so ist es. Mach die Tür auf und lass den Löwen einfach raus. Er wird schon auf sich selbst aufpassen, ja? open the door and let the lion out, he will take care for itself. So ist es mit dem Evangelium. Das Evangelium ist wie ein Löwe. Er setzt sich durch. Und wir? Wir behandeln es oft wie ein scheues Schoßhündchen. Das Evangelium ist ein Löwe und wir behandeln es oft, als ob es ein scheues Schoßhündchen wäre. Ja, wir meinen, wir müssten das Evangelium absichern, dass es nicht unter die Räder kommt. Wir meinen, wir müssten das Evangelium abrunden, damit es nicht so anstößig wird. Wir meinen, wir müssten sozusagen dem Evangelium den Weg bereiten, damit es irgendwie noch durchkommt. Das ist völlig schief. Das ist völlig falsch. Mach die Tür auf. Lass den Löwen einfach raus. Er wird schon auf sich selbst aufpassen. Das ist die Brillanz unserer Botschaft. Und sie hat die Kraft. Sie hat die Kraft, diese Unruhe auszulösen. Und nun kommen wir zu einem letzten Aspekt. Brillanz unserer Botschaft. Worin zeigt sich diese Kraft? Wie wirkt diese Kraft? Paulus sagt, es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. So wirkt diese Kraft. Zur Errettung für jeden, der glaubt. Und Vers 17, das machen wir bei der nächsten Predigt dann genauer, erklärt, wie diese Rettung im Einzelnen geschieht. Das wird nochmal sehr spannend. Mit der Gerechtigkeit Gottes. Aber jetzt ist erstmal die Grundthese klar, was die Kraft des Evangeliums ist. Sie wirkt Errettung. Das Evangelium von Jesus kann, was keine Kirche kann. Das Evangelium von Jesus kann, was kein Prediger kann. Das Evangelium von Jesus kann, was keine Taufe kann. Das Evangelium von Jesus kann, was erst recht kein Psychotherapeut kann. Das Evangelium von Jesus kann retten. Die Brillanz der Botschaft liegt in ihrer Kraft. Und die Kraft der Botschaft liegt darin, dass sie rettet. Rettet vor der Gottlosigkeit, rettet vor dem Zorn Gottes, rettet vor der Verurteilung im jüngsten Gericht, rettet vor der Hölle, rettet vor der Macht des Teufels. Das alles ist die Kraft des Evangeliums, eine unfassbare Kraft. Gott sprengt all diese Bindungen auf, wenn er mit seinem Evangelium zupackt und zugreift. Er kann das tun. Schauen Sie, wenn wir im vierten Stock eines brennenden Hauses vom Feuer eingeschlossen sind, dann hilft uns keine Weltanschauung, die wir irgendwie definieren können. Wenn wir im vierten Stock eines brennenden Hauses eingeschlossen sind, dann fragen wir nicht, wie unser Leben ein bisschen glücklicher werden könnte. Wenn wir im vierten Stock eines brennenden Hauses eingeschlossen sind, dann werden alle unsere alltäglichen Lebensprobleme plötzlich unwichtig. Dann geht es nur um eins, Rettung. Wie komme ich hier raus? Wie entrinne ich dem sicheren Tod? Dann schreien wir nur noch nach Rettung. Und dann bewegt uns nur noch die eine Frage, hilft uns jemand aus den Flammen heraus? Und das Neue Testament sagt, genau das ist unsere Lage. Wir sind in Lebensgefahr. Und genau das ist die Wirkung. Genau das ist die Kraft des Evangeliums. Es rettet uns aus Lebensgefahr heraus. So stark ist dieser Löwe. So stark ist dieses Evangelium. Und dennoch, und das steht hier ganz am Schluss, es überfährt nicht die Verantwortung von uns kleinen Menschlein. Sondern es ruft jeden von uns in eine persönliche Entscheidung. Und deshalb fährt Paulus ja dann hier fort mit diesen Worten: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Verstehen Sie, das ist alles so klar. Überlegen Sie, der Löwe ist stark. Und doch überfährt Gott nicht die Verantwortung von uns kleinen Menschlein. Und doch ruft er jeden von uns in diese persönliche Entscheidung hinein, für jeden, der glaubt. Und auch das gehört zur Kraft des Evangeliums, dass es unsere störrischen Herzen dazu befreit, uns ganz Jesus anzuvertrauen. Dass es unseren Stolz dazu beugt, uns ganz vor Jesus hinzuknien und zuzugeben, Herr, ich brauche dich. Und ohne deine Rettung wäre ich ein Kandidat der Hölle auf ewig. Aber du hast mich mit deinem Evangelium erreicht. Du hast mir die Augen geöffnet und du hast mein Herz gewonnen. Und du hast mich überführt von meiner eigenen Verlorenheit. Und du hast es mir geschenkt, dass ich dir glauben darf, dass alles, was du getan hast am Kreuz, ausreicht, um mich auf ewig zu Gottes Kind zu machen. Und das ist die Frage, die ich Ihnen am Schluss persönlich stellen möchte. Haben Sie die Kraft des Evangeliums schon erfahren? Sind Sie vom Sturm dieser evangelischen Unruhe schon erfasst worden? Haben Sie schon einmal so vor Jesus gestanden, dass Ihnen klar war, ich bin verloren ohne ihn? Und wenn sein Evangelium nicht da wäre, dann hätte ich keine Chance. Gott will keine Friedhofsruhe, sondern Gott will evangelische Unruhe. Und darum zeigt er uns hier durch Paulus, wie solche Unruhe entsteht. Durch die Bringschuld der Boten. Das ist unsere Verantwortung, auch als Gemeinde. Und durch die Brillanz der Botschaft. Und die ist so stark, diese Botschaft, dass sie selbst solche Menschen erreichen kann, die wir schon längst abgeschrieben hätten. Und deshalb schließe ich mit einem, an dem das für mich immer wieder so besonders deutlich wird. Die Kraft des Evangeliums, nämlich mit Wolfgang Dück. Einige von Ihnen haben seine Lebensgeschichte vielleicht gelesen. Dieser Teufelskreis, in dem er sich bewegte, diesem Wolfgang Dück, dem blieb überhaupt nichts anderes übrig, als zum Verbrecher, zum Schwerverbrecher zu werden. Geboren als uneheliches Kind, aufgewachsen ohne Vater, ohne Familie, ohne Zuwendung, ohne Geborgenheit, von einem Heim ins andere abgeschoben, Erziehungsanstalten für Schwererziehbare. Der hat alles mitgemacht. Der wurde als Jugendlicher mehrmals straffällig. Der hatte nur 6 Jahre Schulausbildung. Das war wirklich in dieser Hinsicht ein Barbare. Und das war der geborene Kriminelle. Der hat 11 Jahre seines Lebens in einem Zuchthaus zugebracht. Und alle, die mit ihm zu tun hatten, die Erzieher, die Sozialarbeiter, die Richter, die Psychologen, die waren sich alle einig, für den gibt's keine Zukunft. Dessen Vergangenheit ist so stark, dass sie jede Zukunft verbaut. Der ändert sich nie. Der ist und bleibt ein Krimineller. Da ist alles gelaufen. Der Einzige, der anderer Meinung war Jesus. Und Jesus hat gesagt, ich mache alles neu. Meine Kraft ist mächtig. Das Evangelium ist stark. Dieser Wolfgang Dück ist und bleibt ein Kandidat für das Reich Gottes. Alle anderen haben diesen Mann nur nach seiner Vergangenheit beurteilt. Aber Jesus, der seine Vergangenheit auch kannte, der sie besser kannte als sie alle, all die anderen, der hat ihm eine neue Zukunft geschenkt. Der hat ihn zur Umkehr gerufen. Denn Jesus kann das. Das Evangelium kann das, was kein Richter kann, kein Erzieher, kein Sozialarbeiter und kein Pastor. Jesus kann sagen, ich vergebe dir deine Schuld. Und ich mache dein Leben neu. Und so hat das bei diesem Wolfgang Dück getan. Und er hat einen neuen Menschen aus ihm gemacht. 1959 in Stuttgart ist das passiert. Und dann wurde aus dem Kriminellen der Evangelist. Dann wurde daraus der berühmte Straßenprediger Wolfgang Dück. Vom Knast zur Kanzel, so heißt der Lebensbericht über ihn, der durch die Lande gezogen ist und vor allem in den 60er Jahren dann in den Großstädten zu Tausenden von Menschen das Evangelium verkündigt hat und gesprochen hat von Gottes Kraft, die verlorene Menschen retten kann. Und dann ist er plötzlich gestorben. Und seine Freunde, die ihn kannten, waren erschüttert, aber sie waren zugleich unendlich getröstet, weil sie wussten, er ist jetzt angekommen. Er ist jetzt bei Jesus. Er darf jetzt dieses ewige Leben genießen, das er verkündigt hat. Und die Lücke, die er gelassen hat, die wollen wir jetzt füllen. Und da wollen wir uns jetzt hineinstellen, damit die evangelische Unruhe bleibt, bis Jesus wiederkommt. Und ihr Lieben, auch wir wollen uns in diese Lücke mit hineinstellen und wollen dafür beten, dass der Herr unter uns diese evangelische Unruhe immer mehr entfacht und am Leben erhält. Und wir brauchen keine Angst zu haben, denn das Evangelium ist stark. Es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Amen.